herzlich willkommen heute mit Veronika Ablassmeier. Die Froni kenne ich schon eine Zeitl. Ich bin unglaublich froh, dass sie heute da war. Sie bezeichnet sich selbst als bunter Hund. Die Froni ist Physio, Osteo, Sportphysio des DOSB und begleitet unsere deutschen Skicrosser. Sie ist Geschäftsführerin von Sport-Physiotherapie-Zentrum Oberland und ihr werdet die Froni ganz schwer in eine Schublade stecken können. Wir haben ganz viele Themen besprochen. Es war ein sehr, sehr offenes Gespräch. Es ging vom Business zur Verbundenheit mit der Natur. Auch einen sehr persönlichen Tiefpunkt, den sie gehabt hat, aber wo sie sehr, sehr viel für ihr Leben mitgenommen hat. Es geht um ihre Arbeit als Physio, Osteo und Sportphysio. Und zum Schluss wurde sogar noch ein bisschen philosophisch. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und habt ganz viel Freude.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Liebe Vero oder Froni, was da auch immer lieber ist. Schön, dass du heute da bist. Mich freut es extrem, dass das so spontan geklappt hat. Und dass du sprintenderweise durch den Degernseer Regen gekommen bist und jetzt halt bei uns im Stoffwechselzentrum sitzt, das freut mich sehr. Und tatsächlich die Erste bist, mit der wir jetzt halt ratschen.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung erst einmal. Ja, total überraschend. Ich habe mir gedacht, ich gehe nur ein paar Minuten an den See runter und dann hat es so richtig Schutten angefangen. Da habe ich mal kurz einen Sprint zu dir einlegen müssen. Ja, ja, das war schon mal wieder eine Herausforderung heute Morgen.
Und lauftechnisch muss ich sagen, echte Augenweide.
Ja, bis hier einen Sport machen wir schon auch. Es, so ist es nicht. Das kommt ein bisschen vom Berglauf. Da war ich sehr viel unterwegs und da findet man mich auch ganz, ganz früh in die Berg. Das ist so meine Heimat, das ist so mein Leben, wo ich unterwegs bin. Und das ist auch mein Ruhepol, die Berge.
Das ist total spannend, weil das ist wirklich ein großer Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe, über den wir heute auch reden, weil du bist ja ganz schwer in eine Schublade zu schieben. Das ist ja der echte Grund, warum ich mich brutal freue, dass du heute da bist. Weil wenn man immer sagt, ja gut, wer ist denn die Veronika Ablassmeier eigentlich, ja? Dann hörst du ja oft ja gut Physiotherapeutin, Sportphysiotherapeutin, ich habe es mal jetzt aufgeschrieben, Osteopathin, zahlreiche Fortbildungen von manueller Lymphdrainage und so weiter bis Mental Coaching in der Sporttherapie. Also das ist ja wahnsinnig viel Wissen da. Auf der anderen Seite sieht man, wenn man die auf Instagram begleitet, machst du sehr viel Sport. Hast ein riesen Business aufgebaut, glaube ich, kann man so sagen, mit der Sportphysiotherapiezentrum Oberland und bringst das aber auch irgendwie so rüber, dass du trotzdem eben eine extreme Ruhe ausstrahlst und deswegen finde ich es ganz, ganz, ganz spannend, was wir dann auch heute tatsächlich alles so reinbringen werden. Da freue ich mich wirklich drauf, weil da ist so viel da. Das fasziniert mich tatsächlich.
Schauen wir mal, ob wir das alles in eurem Podcast halt einbekommen. Ja, es ist schon, es ist sehr viel. Es war auch sehr viel. Ich habe die letzten Jahre aber schon angefangen, ein bisschen zu reduzieren. Die Praxis an sich, das habe ich ja schon vor 10 Jahren gestartet. Das war so ein Herzensstück von meiner Seite natürlich, auch das irgendwann mal zu machen und habe meine diversen Wege ja auch schon gemacht, was das betrifft. Um eben eine Praxis zu starten, brauchst du ja gewisse Voraussetzungen. Da musst du schon ein bisschen was erlebt haben, weil so von 0 auf 15 machst du das jetzt nicht einfach so. Und ja, das war schon ein sehr interessanter Weg bis jetzt. Und ich habe jetzt einmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was eigentlich alles so die Jahre passiert ist. Hat natürlich auch mit einem kleinen Dämpfer zu tun gehabt, dass man mal so drüber nachdenkt, geht das eigentlich so weiter, was ich bis jetzt gemacht habe? Muss ich da ein bisschen runterfahren? Und das war schon jetzt ein bisschen ein Weg, den ich da bestreitet habe. Genau.
Es ist mega spannend. Ich darf ganz gerne ein bisschen am Anfang anfangen. Wo ist der Drang hergekommen, dass du sagst, du möchtest das Zentrum Oberland aufbauen? Woher hast du auch diese unternehmerische Ader?
Also die unternehmerische Ader, das ist ganz einfach erklärt. Die kommt von meinem Papa. Ja. Also wir sind eine Familie, die wo viel Selbstständigkeit drin hat. Mein Vater hat seit über 30 Jahren Firma. Das heißt, wir haben als kleine Kinder nur mitgekriegt, wie das ist, wenn der Papa selbstständig ist, dass er nicht jeden Abend da ist, dass er vielleicht mittags mal kurz kommt oder so. Aber da haben wir das halt schon voll mitgekriegt. Wir haben da immer mitgearbeitet im Geschäft und waren da immer involviert. Und das war schon von Anfang an so ein bisschen dieses, wo ich sage, familiär, dieser Anreiz, sich selbstständig zu machen. Und ich habe ja dann damals eben bin ja Ski gefahren und habe viel Sport gemacht, deswegen waren dann oft ein bisschen die schulischen Leistungen nicht so top. Und dann haben sie manche Wege so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich nicht in die Firma mit Neige werde und alles. Und habe mich dann für die Physiotherapie tatsächlich entschieden. Und das ist der familiäre Weg von meiner Mama. Meine Mama ist ein bisschen aus der medizinischen Richtung raus. Und mein Papa eben aus diesem Baugeschäft und ich habe mich dann so ein bisschen drin nicht ganz gewusst, wo ich hin soll. Und dann habe ich mich halt für die menschliche Architektur entschieden und habe mir gedacht, super, da vereine ich beide Berufe. Und das hat mich schon immer sehr interessiert, weil ich einfach vom Skifahren her ja früher auch mit Physiotherapie in Verbindung gekommen bin. Du verletzt die einfach einmal. Und habe da ganz tolle Physiotherapeuten gehabt und das war dann so der Anreiz für mich, dass ich sage, hey, das ist ein richtig cooler Beruf. Da kannst du richtig viel damit machen und hast viele Bereiche, wo du hinkommst. Und das war dann so ein bisschen die Entstehung, dass ich sage, okay, geh in die Physiotherapie. Und dann bestreitest du halt deine Wege. Also du machst erstmal die Ausbildung, merkst, hoppla, das ist doch ein bisschen härter als gedacht. Du musst mit 16 von zu Hause weg, eigene Wohnung und alles. Und das war dann schon so, dass ich erst einmal so aufgewacht bin und gemerkt habe, so jetzt geht's los, jetzt ist so der Ernst des Lebens mal so am Start und war dann 3 Jahre in Traunstein unten und habe da meine Ausbildung gemacht.
Zimmermann-Schulen, glaube ich, gell?
Genau, das war die Zimmermann-Schule in Traunstein, das war eine Privatschule, weil es ja nicht ganz so einfach damals war, auf welche Schulen dass du gehst. Es hat damals die staatlichen oder die privaten gegeben. Für die staatlichen war ich zu jung, die haben mich gar nicht genommen, weil ich ja gerade 16 war. Und du musst ja zum Beginn der Schule musst du ja Minimum 17 sein, dass wenn das erste Schuljahr vorbei ist und die Praktikas losgehen, dass du halt da 18 bist. Und das habe ich halt nicht erfüllt. Haben meine Eltern unterschreiben müssen, dass das okay ist, wenn ich das mache. Und dann ist halt der Weg losgegangen.
Ich finde die ganz spannend, weil ich mich damals tatsächlich auch mit dem Thema befasst. Und es spricht ja, soweit ich das noch im Kopf habe, von einer ziemlich großen Qualität an die Zimmermann-Schule, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich weiß, ich habe jetzt den Schnitt gar nicht mehr im Kopf, wie viele Leute sie überhaupt, also wie viele sich anmelden und wie viele überhaupt genommen werden. Ja. Da steht ja schon auch sehr viel Qualität dahinter, was ja in der Ausbildung natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist.
Also bei mir waren damals über 200 Bewerber. Ich habe dahin fahren müssen und dann waren da gewisse Tests, was ich damals gemacht habe. Also alle weiß ich jetzt nicht mehr, weil das ist echt jetzt schon 20 Jahre her. Und ich weiß, die haben praktische Sachen einfach mal so, wie würdest du jemanden massieren oder so, das haben sie abgefragt. Dann schon so die ersten Sachen in der Anatomie so ein bisschen nachgefragt. Und ich war ja da echt ein bisschen blauäugig, wie ich da hingegangen bin, weil ich habe erst mal so gar nicht gewusst, was mich erwartet. Und ich war dann umso überraschter, dass sie mich wirklich genommen haben, weil ich bin vorher bei 5 Schulen abgelehnt worden, eben weil ich zu jung war, weil ich noch nicht das Wissen hatte, wo ich mir immer dachte, ja, woher denn? Ich will ja gerade starten, also ist ja gerade mein Beginn. Und dann haben mich die tatsächlich genommen. Und dann war aber ein großes Thema zu Hause, wie kriegen wir das finanziert? Weil die Schule hat damals über 500 Euro im Monat gekostet. Du gehst ja in die Schule, du machst ja Ausbildung, du machst Praktikas, aber in den Praktikas verdienst du ja nichts. Also das heißt, du machst 3 Jahre Schule, ohne dass du einen Cent verdienst. Und das habe ich dann also ein bisschen abarbeiten müssen bei uns in der Firma zu Hause. Das heißt, in den Ferien und so habe ich dann mitgearbeitet, um das meinen Eltern so ein bisschen wieder zurückzugeben, was die mir da eigentlich alles finanzieren, weil sie dann die Wohnung noch mit dazukommen, war ein Traunstein, weg von daheim und so, also da habe ich schon meinen Eltern sehr, sehr viel zu verdanken, dass wir das überhaupt haben machen können, dass sie uns diese Möglichkeit geboten haben.
Lernst natürlich dann auch wahnsinnig viel fürs spätere Leben, weil, sag mal, wenn du dann wirklich im Beruf stehst, dann wird es ja doch vielleicht entspannter, wenn du dein eigenes Geld dann zumindest verdienst. Aber wie kam der Switch von, ich mache die Schule, ich bin Physiotherapeutin hinzu, jetzt baue ich mir da was Eigenes auf?
Das ist gekommen, also ich habe die Schule dann fertig gemacht, habe dann in der Praxis gearbeitet und war da 3 Jahre angestellt und bin ja dann habe ich ja dieses Angebot gekriegt, dass ich mit den Skifahrern mitgehen darf. So, da bin ich dann reingeschmissen worden und das war damals im Skicross nur so ein bisschen diese Aufbauphase mit Physio, Mannschaft und so und da bin ich halt sofort ins Becken reingeschmissen worden auf gut Deutsch und da geheißen, ja, mach mal, gell. Also,
du warst und da gleich im Weltcup-Team dabei, gell?
Genau, ich war da gleich im Weltcup-Team dabei als, was war ich da, 24, 25-jährige Physio. Und habe das alles selber mit organisieren müssen. Also du hast halt diesen Grundstock bekommen, aber du hast halt selber planen müssen, deine Zeiten. Und da habe ich schon sehr schnell gemerkt, dass mir dieses selbstständige Arbeiten, wo ich mir selber Sachen einteilen kann, viel, viel mehr liegt, als dass ich in einer Praxis bin, wo ich gesagt bekomme, jetzt musst du das so machen, halt kommt der Patient. Und du hast diese Freiheiten, ja, das war so das Gefühl, ich kann mein Können und meine Therapie gar nicht so leben, wie ich eigentlich möchte, dass ich einen Patienten habe, dass ich vielleicht den einmal nur mal einplane, weil er es einfach nötig hat in dem Moment. Und da habe ich dann schon gemerkt, dieses selbstständige Arbeiten, das liegt mir wesentlich mehr. Und so ist das dann auch gekommen. Also ich habe dann auch 1-2 Dämpfer beruflich gehabt und dann habe ich gesagt, so, also angestellt bin ich nicht mehr, ich mache mich jetzt selber und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, vor mittlerweile 10 Jahren und habe Räumlichkeiten gesucht und habe halt mit meinem Papa einen guten Unterstützer gehabt, der gesagt hat, ja Kind, das machen wir jetzt, bist jetzt soweit, das kriegen wir hin. Und dann haben wir gesucht und haben Praxisräume gefunden und dann haben wir ganz klein angefangen.
Ja, und diese Selbstständigkeit, ich meine, das spiegelt sich ja jetzt wieder, also wenn man die kennenlernt, dann merkt man, das, was gerade vielleicht, ich sage jetzt mal, der Stand der Dinge ist, das ist dir eigentlich zu wenig. Das heißt, man sieht ja in deiner Vita, ja, Mental Coach Ausbildung für Sporttherapie zum Beispiel, ja, was hat das mit Physiotherapie zu tun? Warum kümmert man sich bei Skifahrern um den weiblichen Zyklus zum Beispiel? Also du arbeitest ja nicht nur mit Männern zusammen, sondern auch mit Frauen. Mittlerweile auch eher im Europacup.
Genau.
Darfst da gerne selber gleich was dazu sagen. Wir haben das letzte Mal ein bisschen gesprochen und du hast gesagt, weil du beim jungen Menschen einfach nur mehr verändern kannst oder beziehungsweise ihnen einfach mehr fürs Leben mitgeben kannst.
Ja, also ich habe ja mit den Weltcup-Athleten schon mehr gearbeitet, die sind ja auch bei mir in der Praxis regelmäßig und ich liebe das einfach, mit denen zu arbeiten. Und bei den jungen Athleten habe ich habe jetzt die Möglichkeit eben nach vielen Jahren wieder bekommen, weil ich habe halt durch den Praxisaufbau mich ein bisschen zurückgezogen. Ich habe das erst einmal alles schaffen müssen und habe dann gemerkt, mir fehlt es unglaublich. Das Arbeiten mit den Athleten ist halt nochmal so viel intensiver. Und habe dann die Möglichkeit bekommen, im Europacup wieder mitzugehen bei die Skicrosser. Und da haben wir letztes Jahr ein super schönes Camp in Schweden, also so an der norwegischen Grenze gehabt, wo wir 10 Tage ganz intensiv gearbeitet haben. Und in diesen 10 Tagen hast du einfach gemerkt, was du bei den jungen Athleten nur bewirken kannst. Die sind in vielen Bereichen einfach nur formbarer. Also nicht nur das, dass sie einfach mal kennenlernen, was bedeutet es eigentlich täglich Physiotherapie zu haben, sondern einmal mit einem Physiotherapeuten sich anzuvertrauen, was sind eigentlich meine Probleme außerhalb von dem Ganzen jetzt im Moment. Wie entwickelt die mich? Wo sind eigentlich meine Zukunftspläne und alles? Und da versuchst du ja als Physiotherapeut deine Athleten ja auch mit zu unterstützen, mal dabei zu sein, wenn sie einen Sturz gehabt haben, sie aufzufangen und zu sagen, hey, das ist nicht so schlimm, wir kriegen das hin, wir sind jetzt 10 Tage hier, wir arbeiten und du wirst dieses Rennen am Ende fahren. Und sie aus dem Loch wieder rauszuholen und sie mental so zu bestärken, dass man sagt, hey, wir fahren das Rennen, das kriegen wir hin, das ist unser Ziel. Das ist was, wo ich gemerkt habe, das macht mir unglaublich viel Spaß, weil du im Europacup einfach nur mehr Freiheiten hast und mehr Möglichkeiten, mit den Athleten zu arbeiten. Im Weltcup ist es oft schon sehr eingefahren, die sind schon geformter, die wissen schon, wo es lang geht. Aber im Europacup hast du ganz viele Möglichkeiten, da noch anzusetzen.
Beziehungsweise ist es ja oft so, wenn du mit etablierten Athleten arbeitest, dass du oft ja erst einmal, wie sagt man es am letzten Jahr, die Vergangenheit quasi erst einmal aufarbeiten musst, auch körperlich.
Mhm.
Und dann ja quasi erst in eine Entwicklung gehen kannst.
Ja.
Was ich mega spannend finde. Jetzt hast du dein Zentrum daheim,
ja,
das bestimmt nicht wenig Arbeit ist.
Nein.
Auf der anderen Seite den Skicross. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch eine private Froni.
Ja.
Das heißt, es ist ja echt viel. Und mein Gott, kann man dazu nehmen, ich sage mal in Anführungsstrichen ein bisschen Influencerin bist du auch?
Ganz klar.
Ja, mit Vero Seven Mountains, kann man ja gerne mal drauf schauen. Ja. Wie vereinst du das alles? Weil das ist ja nicht immer nur easy.
Ja, ich sage immer, bei mir herrscht das geregelte Chaos, so ein bisschen. manchmal ist es schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen. Da muss ich mich dann auch immer selber wieder ein bisschen zurücknehmen und einen Bereich dann wieder ein bisschen ruhen lassen, dass ich den anderen wieder besser machen kann. Aber es hat ganz viel mit Planung zu tun. Also ich muss auch sagen, in der Praxis, ich hätte nicht die Freiheiten, mit Mannschaften mitzugehen, wenn ich nicht so ein unglaublich tolles Team hinten dran hätte. Also die halten mir da schon die Stange sehr, sehr hoch, weil wenn das nicht funktionieren würde, könnte ich nicht mitgehen. Und das war der Grund, warum ich jetzt ein paar Jahre nicht mit dabei war, weil ich gesagt habe, das Ding muss erst laufen, weil das ist das, wo mir auch meine Rechnungen zahlt, wo ich davon lebe. Und die Praxis muss stabil sein, die muss laufen, ich muss ein gutes Team haben, wo ich mich drauf verlassen kann, damit ich dann die Freiheiten habe, bei Einsätzen in der Mannschaft mitzugehen. Und wenn das nicht wäre, dann sage ich ja ganz offen, kann das nicht machen. Mhm. Also die Mädels da in meiner Praxis und die Jungs, das ist so, wo ich sage, danke, liebes Team, ohne euch ginge es nicht. Ja? Und auf der anderen Hinsicht ist es natürlich auch für unsere Patienten schon so ein bisschen ein Prestige, wenn die sagen so, oh, die gängen da mit, die machen da was, die haben da den Partner DSV hinten dran. Das ist für Patienten schon auch in irgendeiner Motivation in der Heilung schon immer so ein kleiner Pluspunkt, sage ich jetzt einmal, wo ich sage, passt, kriegen wir hin, wir rocken das irgendwie.
Und wenn es mal so Phasen gibt, wo es jetzt einfach mal zu viel wird, ich glaube, das kennt jeder, der irgendwo intensiv im Unternehmertum oder im Business auch drin ist, egal ob jetzt als Führungskraft oder als Unternehmer, als Manager oder auch als Sportler. Wie pufferst du das? Wie kriegst du das hin, dass du wieder zur Ruhe kommst? Oder das hast du ja bestimmt auch lernen müssen.
Also ich habe es gelernt durch einen Dämpfer 2021. Da ist einfach zu viel geworden. Da habe ich nicht mehr geschafft, das alles unter einem Hut zu kriegen. Da habe ich dann auch gesundheitlich, war ich wirklich mal 3,5 Monate raus. Ich habe eine Gürtelrose gehabt, die wo auf die Nervenbahnen gegangen ist, wo man dann auch schon merkt, das war zu viel. Gell? Und da habe ich dann ganz klar runter reduziert und angefangen, Prioritäten zu setzen. Meine größte Priorität ist einfach das, dass für mich ganz wichtig ist, dass ich meine Freiheiten habe in dem Moment, dass ich auf den Berg gehe. Wenn ich auf dem Berg bin, kann ich alles ausblenden. Das ist mein Ruhepol. Da bin ich einfach für mich und lasse alles, was ist, irgendwo im Tal und kann dann auch wirklich mal mein eigenes Mindset mal wieder so ein bisschen runter reduzieren. Und das ist aber schon immer so gewesen. Also die Berge waren schon immer so meine Heimat, wo ich schon immer so meinen Zufluchtsort einfach gehabt habe. Und das habe ich wieder lernen müssen. Also es ist ja für jeden manchmal, glaube ich, so dieser Weg, so dass du sagst, ich mache das jetzt, ich bin ehrgeizig, ich habe meine Ziele, die ich erreichen will. Und manchmal passiert es, glaube ich, dass wir dann einfach zu viel machen und so die wesentlichen Dinge für uns selber vergessen. Also wir vergessen uns oft in diesem System, dass es auch uns gut gehen muss. Und das finde ich einfach in die Berg. Da bin ich daheim. Da fühle ich mich wohl. Das ist mein Ruhepol.
Was bedeutet dir der Berg oder die Natur?
Extrem viel. Das ist was, was wir geschenkt bekommen haben in unserer Welt. Das ist wichtig, dass das auch beschützt wird. Da bin ich immer so großer Verfechter. Ich muss immer mit schmerzenden Augen zuschauen, wenn jetzt in die Berg so viel hineingebaut wird, wenn man so achtlos auch mit der Natur umgängen. Da bin ich ja mittlerweile so, dass ich das sehr klar sage, wenn ich in die Berge unterwegs bin. Also wenn ich am Gipfel sitze, dann kommt jemand mit einer Beatbox daher, dann sage ich, du Burschi, das machen wir jetzt mal aus. Also wir sind da in die Berg, genießt es da herum, schau, was du hier findest, was du hier Tolles hast. Und man muss es einfach mehr, oder man darf es auch mehr schätzen, was wir da gerade hier bei uns am Tegernsee einfach so haben. Gell? Also wir haben einen See vor der Tür, wir haben Berge, wir haben unglaublich viel Freizeitangebot. Du kannst in die Berge rennen, du kannst Radl fahren, du kannst im Winter Skifahren, Skitouren gehen. Es ist alles da und man muss ab und zu, glaube ich, so sein Gedankengut mal wieder öffnen, dass man einfach mal das schätzt, was wir hier eigentlich haben. Uns geht sau gut, wo wir sind. Und das ist das, was die Berge für mich sind. Also das ist ein absoluter, ganz ein großer, wie sagt man, ganz ein großer Punkt für mich in meinem Leben, dass ich meine Berge habe.
Richtig schön. Aber das ist ja ein Grund, warum so viel Leid von außen hierher kommen. Mhm. Aber was du sagst, beobachte ich auch ziemlich häufig. Und ich glaube, dass einfach ganz viel damit zusammenhängt, dass ganz viel Leid dieses Bewusstsein nicht mehr haben, weil sie in einer irgendwie zu schnelllebigen Welt so ein bisschen verloren gingen. Mhm. Wie hast du das hingekriegt? Weil du hast das ja gerade beschrieben, dass das für dich ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, dass du mal in dich gehst, dass du das reflektierst, dass es zu viel geworden ist. Also ich kenne das, wenn es so Watschen gibt vom Leben. aber jetzt kannst du ja sagen, okay, auf gut Deutsch, scheiß die Wand an, Kopf durch die Wand. Mhm. Oder du sagst, okay, jetzt höre ich halt einmal zu, was mir mein Leben da sagt. Mhm. Hast du das auch geschafft? Hast du dir da oder hast du tolle Menschen in deinem Umfeld gehabt, die dir da so also ein bisschen hingebracht haben? Und wie hast du diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein, nicht nur für die Natur oder für die Berge, sondern auch für dich selber? Wie hast du das hingekriegt?
Ich habe da in meinem Umfeld, ich habe nur wenige Menschen in meinem Umfeld, muss ich offen zugeben. Also viele meinen immer, ja, du bist ja so ein bunter Hund, du hast ganz viele Menschen in deinem Leben. Nein, das habe ich nicht. Ich habe ganz wenig Menschen in meinem Leben, aber dafür ganz wichtige Menschen. Das ist einmal eben mein Freund daheim, das einfach ein absoluter Ruhepol für mich ist, der mich immer runterholt und sagt, hey, Mädel, komm mal wieder runter. Der einfach auch so ein total lieber, herzensguter Mensch ist, der mich da ganz oft auffängt, wenn es mir nicht gut geht. Das andere ist, ich habe eine ganz gute Freundin, die leider nicht hier lebt, sondern in Wiesbaden oben, die mich immer unterstützt, die immer für mich da ist, die ja ganz viel mit mir, wenn sie hier ist, in die Berge unterwegs ist. Und das andere ist, dass es wirklich die Menschen sind, die ich in den Bergen treffe. Also das sind einmal die Leute, wo ich auf der Alm sitzen habe. Da findet man mich auch ganz oft. Und die Tiere vor allen Dingen oben, wenn ich mit die Viecher zusammenarbeite, wenn ich mal einen Stall ausmiste, so wie erst letzte Woche oder sowas, da habe ich gelernt, runterzufahren. Und bin ganz oft da schon in die Berge gegangen, habe mir einfach nur einen Gipfel hingesetzt und habe mir dann überlegt, was bringt das eigentlich alles? Warum stresse ich mich eigentlich so? Und da fangst du dann so ein bisschen für dich selber an zu reflektieren, wie der Weg bis jetzt war. Ist das alles gut so gelaufen oder sind da vielleicht Bausteine drin, wo ich sage, die muss ich abbauen, weil die ungesund für mich sind? Und das ist das, wo ich angefangen habe, selber eigentlich zu entdecken. Natürlich haben die Ausbildungen mir geholfen. Ganz früh hat da die Osteopathie auch bewirkt. Dass ich sage, ich habe da mal wieder gelernt, ich selber zu sein, zu reflektieren vor allen Dingen auch. Und das, wie soll man sagen, ist jetzt gerade eigentlich ganz schwierig zu beschreiben, weil man sich oft nicht so bewusst ist, wie man das eigentlich macht. Ja? Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber das ist ganz schwer zu beschreiben, wie ich den Weg direkt gefunden habe. Es waren so viele Bausteine, die mir dabei geholfen haben, aber am meisten, wie gesagt, dieser Dämpfer, den ich da erhalten habe, der war so ein richtiger Wachrüttler für mich. Und dann hockst du halt immer hin und überlegst, gell?
Schön. Aber das, glaube ich, das sollte dann viel mehr Menschen öfter machen. Also, ich muss ja jetzt kein Watschen sagen, aber dieses Reflektieren, dieses achtsam ins Leben gehen und auch bewusst, ist jetzt vielleicht eine große oder steile These, aber ich glaube, dann wir auch insgesamt weniger Probleme in der Gesellschaft haben.
Es, glaube ich, tat allen mal wieder ganz gut, ein bisschen runterzufahren. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst einmal so einen tollen Satz gelesen. Es reicht mal 5 Minuten glücklich zu sein und dankbar zu sein. Und ich glaube, das dürfen wir alle mal sein. Uns geht es hier wirklich gut. Gell? Also wir haben ein Haus über dem Kopf, wir haben warmes Wasser, wir haben was zum Essen. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge. Und ich glaube, dass wir manchmal einfach so überlagert sind mit so vielen Bereichen, wo wir vergessen, was wir eigentlich wirklich haben. Und es ist auch momentan schwierig. Wir haben sehr schwere Zeiten im Moment. sind viele Dinge, die in unserem Leben passieren, auch übergeordnete Sachen, wo wir nicht beeinflussen können. Das merkt man ja, die Welt ist gerade wirklich in einer Aufruhr, in einer Unruhe drin. Und ich glaube, da ist dann manchmal umso wichtiger, dass man einmal sich wirklich so sozial distanziert. Also ich tue schon seit geraumer Zeit keine Zeitung mehr lesen, weil mir das einfach nur traurig macht, was da drin steht. Es ist ja, du musst ja eine Zeitung finden, was eigentlich nur positiv in unserer Welt ist. Das ist meistens, ist das der Sportteil, den finde ich mal ganz gut. Da lese ich dann immer drin und denke mir, ja, cool, coole Ergebnisse und so. Aber an sich musst du, um Artikel zu finden, die positiv sind, musst du schon sehr, sehr lang suchen. Und deswegen habe ich wirklich auch schon angefangen, ganz selten nur Nachrichten zu hören und Zeitungen zu lesen und auch im Internet das ein bisschen runterzufahren, weil das die eher in so eine negative Spirale bringt, anstatt diese positive Spirale zu haben. Und ich glaube, so soziales Distancing wird immer wichtiger und das wird auch für Kinder und Jugendliche immer wichtiger. Die haben viel zu viel Handyzeiten. Die sollen einfach mal wieder raus, die sollen spielen, die sollen auf Bäume klettern und so Sachen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt in unserer Welt, wo wir uns alle ein bisschen verbessern könnten. Dass wir da mal wieder uns sozial distanzieren, was die Medien betrifft.
Und das somit halt auch persönlich quasi wieder mehr soziale Interaktionen schaffen können und auch einen Raum schaffen können, dass man Menschen wieder kennenlernt.
Ja.
Dieses Mentale, wie sehr wirkt sich das auf den Körper aus? Wie sehr merkst du das, wenn du Menschen behandelst? Weil es ist ja jetzt nicht alles nur körperlich. Und wie du es gerade gesagt hast, leben wir in einer sehr herausfordernden Zeit. Auch durch Corona, wo eben ja auch diese Thematik Einsamkeit, Angst eine große Rolle gespielt hat. Also das Mentale ist ja immer wichtiger geworden. Wie sehr merkst du das auf körperlicher Ebene, wenn du mit den Leuten arbeitest?
Sehr. Also ich kann es jetzt nur von meiner Osteopathie her so ein bisschen beschreiben. Was in der Osteopathie unglaublich wichtig ist, ist, dass so Körper, Seele und Geist im Einklang sind. Das ist so, wenn ich körperliche Verschiebungen habe, sind die Funktionalitäten limitiert. Das heißt natürlich auch, dass ich seelisch und geistig damit zu kämpfen habe, weil mein Körper immer in einem Umbruch drin ist. Und was unglaublich interessant war, war jetzt auch vorher schon, aber in Corona-Zeiten hat sich sehr viel mental bei den Leuten verändert. Ganz extrem war natürlich auch das Maskentragen. Das habe ich auch bei mir selber gemerkt, weil mir da immer so ein Teil vom Menschen gefehlt hat. Es war halt immer so diese Maske im Gesicht. Manche Menschen haben diese Maske auch noch nicht abgelegt. Die laufen nur so ein bisschen damit rum. Die haben noch nicht offen in ihrem Gesicht. Das Lachen ist so ein bisschen verloren gegangen und alles. Und da habe ich schon gemerkt, dass da Veränderungen passiert sind. Und für mich ist in der Behandlung immer sehr wichtig, den Menschen erst einmal so als Neutrum zu sehen, in der Neutralität. Mir ist es egal, woher der kommt, welche Vorgeschichten der an sich hat, sondern ich nehme ihn erstmal nur als Menschen. Und dann fangen wir an zu arbeiten. Und im Laufe der Zeit kommen immer mehr Bausteine damit dazu. Du arbeitest ja auch immer intensiver und tiefer, auch in das Privatleben der Menschen hinein. Und am Ende des Tages ist es halt ganz wichtig, dass wir zentralisiert sind. Das heißt, in der Behandlung schaue ich, dass ich die Statik ausrichte, dass die Funktionalitäten wieder da sind. Wir arbeiten mit den Organen, wir arbeiten mit den Flüssigkeiten. Und wenn der Mensch mal in sich auch von seiner Statik her wieder zentralisierter ist und merkt, dass er besser auch in seiner Funktionalität ist, dann hat das ganz viel Einfluss auf das Mindset. Und wenn das in einem Ungleichgewicht ist, dann funktionieren wir zwar, aber wir sind nicht wir selbst. Und das hat sich in Corona-Zeiten verstärkt. Das haben wir auch gemerkt. Ich habe mich da ganz früh auch mit meiner Kollegin so ein bisschen versucht auszutauschen. Die Leute haben oft so einen Korpus um sich rumgetragen. Wir haben immer das Gefühl gehabt, wir kommen in die Strukturen gar nicht so hinein, weil die einfach so wie abgeschottet sind. Die haben so viele Themen, was sie mit sich rumtragen. Und dann musst du das Ganze erstmal runterreißen und wirklich von ganz unten wieder anfangen, das aufzubauen. Und das macht es manchmal ein bisschen kompliziert, aber dadurch umso schöner, wenn die Leute dann nach Hause gehen und sagen, boah, ich fühle mich gerade so leicht. Diese Leichtigkeit, wenn sie mal wieder spüren und sagen, boah, ich bin ich selber. Und das ist so dieser Weg, wo ich sage, da können wir alle unglaublich viel bewirken, wenn wir mit Patienten arbeiten und ihnen einfach mal wieder so dieses Gefühl der Leichtigkeit oder auch Schmerzreduzierung geben. Und wenn der Körper mal wieder in der Leichtigkeit ist und die Strukturen mal wieder besser zueinander stehen, dann gehen natürlich auch ganz andere Prozesse im Körper los. Dann kann eben der Stoffwechsel mal wieder arbeiten und alles. Und das ist so, wie gesagt, da ist ganz viel Arbeit möglich mit den Patienten, ja.
Also es wird immer ein größerer Teil im Endeffekt auch in der Physiotherapie, Osteopathie.
Genau, ja. Also ich kann nicht nur körperlicher Menschen arbeiten, ich kann nicht nur Struktur behandeln. Das geht nicht. Funktioniert nicht, weil es ist ja die Persönlichkeit dahinter, gell? Und das ist so, wie gesagt, da wird auch in den nächsten Jahren ganz viel noch passieren in unserer Gesellschaft. Und ich hoffe, dass auch so dieses Bewusstsein wieder zurückkehrt, dass ich für mich, für meinen Körper etwas tun darf und auch muss. Weil am Ende des Tages ist unser größtes Kapital unsere Gesundheit. Es hilft mir nichts, eine Handtasche zu besitzen oder das Auto oder das Haus, wenn mein Körper nicht mitspielt, wenn der nicht gesund ist, hilft mir das andere alles überhaupt nichts. Das größte Kapital ist unser Körper, den wir halt mit uns ja hoffentlich 80, 90, 100 Jahre mit uns tragen, gell? Der auch am Ende des Lebens noch gut funktionieren darf.
Ich glaube, dass das ein Riesenteil ist, weil wir es nie gelernt bekommen, nicht im Kindergarten, nicht in der Schule, wie wichtig oder wie viel wir eigentlich selbst in der Hand haben. Mhm. Also wie viel wir wirklich selbst steuern können, angefangen mit der Ernährung, übers Trinken, über Bewegung, über Entspannung, über Stressmanagement hin zu körperlicher Therapie und so weiter. Ich meine, das sind ja alles Dinge, da können wir uns ja aktiv dafür entscheiden, dass wir die Sachen angehen. Siehst du das ähnlich?
Ja, also ich glaube, vieles fängt halt im Kindesalter schon an, was ich halt natürlich auch von den Eltern mitbekomme. Ne? Wir haben ja gerade zur Zeit diese Themen ja sehr viel in der Schule. Ich kriege es halt bloß immer mit, meine Nachbarn sind Lehrer, was da so für Themen so in der Schule gerade herrschen. Tablet-Klassen, Kinder am Tablet sitzen lassen, wo ich echt innerlich die Augen rolle, weil ich das ganz schlimm finde. Die Kinder haben eh schon viel zu viel Handyzeiten. Also warum muss ich jetzt in der Schule noch so viel ans Tablet sitzen? Es reichen vielleicht so einige Stunden, Einheiten, sage ich mal, in der Woche. Und das, was immer am ersten gestrichen wird, ist Sport. Und man denkt, warum? Das ist doch das Wichtigste für unsere Kinder, dass sie sich bewegen dürfen. Und ich sage es ganz offen, ich frage mich nur bis heute, wer hat das bitte erfunden, dass Kinder ab der 6. Klasse in die Schule gehen müssen und sitzen müssen? Das ist doch für unsere Kinder eigentlich das Schlimmste, wo die gerade in diesen Jahren so viel Bewegungsdrang haben, wo man auch weiß, dass durch das Bewegen die ganzen kognitiven Verbindungen ja einfach so wichtig sind. Und wir hocken sie in die Schule und dann sitzen sie da. Und das Erste, was gestrichen wird, ist der Sportunterricht. Wenn man denkt, danke, liebes Ministerium, bitte schickt die Kinder mal wieder mehr in den Sport hinein. Deswegen haben wir jetzt mal ein bisschen schmunzeln müssen, weil vor einer Woche habe ich das in der Zeitung gelesen, wo der Herr Söder jetzt mal gesagt hat, halbe Stunde Sport oder Laufen verpflichtend in der Schule ab 25, glaube ich, oder sowas, jeden Tag. Da habe ich gesagt, das würde mich richtig freuen, wenn er das umsetzen würde, weil das wäre fantastisch. Das wäre so schön, wenn die Kinder sich bewegen dürften. Und ich glaube, dass wir da ganz unten viel, viel mehr Achtsamkeit drauf legen müssen, auf unsere Kinder, dass sie sich bewegen, dass wir eher noch einmal dieses Bewusstsein für Ernährung wieder beibringen. Wo kommt das Essen her? Wie wächst das Essen zum Beispiel auch? Weil Ananas wächst halt jetzt nicht am Baum oben oder kommt aus dem Supermarkt, sondern dass wir da unten mehr ansetzen, dieses Bewusstsein zu schulen. Und ich glaube, das hilft uns dann auch im Erwachsenenalter einfach, dass dann wieder das Bewusstsein gestärkt ist. Weil was ich als Kind mitkriege, das behalte ich einfach. Und da können wir ganz viel aussetzen. Das ist ein ganz wichtiges Thema.
Ja, gerade wenn man sich jetzt Thematiken anschaut, wie sich die Krankheitsbilder entwickeln. Also wenn ich jetzt einfach mal zwei Beispiele nehme, also alle psychischen Krankheiten, die wir gerade so haben, ob das Burnout ist, ob das Depressionen sind, aber auch Zuckerkrankheiten. Das hat ja viel mit Überlastung zu tun und mit schlechter Ernährung, mangelnder Bewegung. Eine gute Freundin von uns, die war ein paar Monate in Neuseeland Anfang des Jahres mit ihren zwei Kids und ihrem Mo. Und die haben zum Beispiel, also die waren dann da auf der Schule und ist ganz lustig, weil die hat immer gesagt, die sind nicht mehr barfuß in die Schuhe gerumpelt. Aber wirklich, wir haben eine Mordsgaudi gehabt und dann haben die Mindfulness als Schulfach gehabt.
Ja.
Und in Neuseeland ist es anscheinend so, habe ich auch nicht gewusst, dass die eben dieses typische Klassenzimmer nicht mehr haben. Also die haben schon eine gescheite Struktur, die haben einen Drive dahinter, also da geht schon was vorwärts. Und was uns gesagt worden ist, war total spannend, dass die Kids in dieser Zeit erstens mal viel entspannter waren, viel lieber in die Schule gegangen sind und viel schneller gelernt haben und freiwillig gelernt haben. Und das war was, ich habe mir das vorher schon so gedacht, aber ich habe es nicht gewusst, dass das jetzt in andere Länder, ich meine, gut, ich war mal in die USA, das ist auch ein bisschen andere Herangehensweise, aber dass das eigentlich so einfach geht, wenn man sich ein bisschen ganzheitlich der Sache nähert.
Ja, ich kenne es aus Kanada so. Ich war eine längere Zeit einmal immer wieder in Kanada drüben, auch durch die Osteopathie und alles. Und da habe ich einmal die schulischen Systeme kennengelernt. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, sie ist sogar in Whistler oben. Da gibt es die Natural School. Da lernen die Kinder Mathematik und alles, was es so Physik, Chemie, an die Gegebenheiten der Natur. Das heißt, die gehen raus, sind fast den ganzen Tag draußen und haben zum Beispiel mathematische Berechnungen an Lawinenabgängen. Also die berechnen dann an einer Lawine, wenn die abgerutscht ist, mathematisch, wie das halt passieren kann oder welche Auswirkungen, wie groß die ist und so. Was ich halt super finde, weil du lernst alles, was du schulisch brauchst, mit den Gegebenheiten der Natur. Das heißt, die lernen in der Natur schon sich zu bewegen mit einem gewissen Bewusstsein, weil sie halt schon lernen, okay, also Schneelasten, wenn so und so kommen, können die abreißen, kann eine Lawine entstehen mit Gefährlichkeiten und sowas. Und lernen das schon im Kindesalter, was natürlich später das Bewusstsein ganz anders oder wie sagt man, total verändert. Und das ist eigentlich was, wo ich mir so wünschen würde, dass das mal bei uns so wieder Einzug hat in unser System. Und ich hoffe, dass das erkennt. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen dieses Umdenken kriegen von diesem klassischen Schuldasein so ein bisschen weg, dass wir so mehr dieses Natürliche wieder in diese Schulen mit hineinbekommen. Das war traumhaft, aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig werden.
Zumindest wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
Das dauert noch ganz lang bei uns. Ob das so kommt, schauen wir mal.
Ich finde es ja total spannend, weil wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, oder gerade die letzten Jahre mit Leistungssport parallel, wollte ich dann unbedingt noch mehr Abitur machen, weil ich einfach gescheit Englisch lernen wollte. Mhm. Weil ich gemerkt habe, oh, irgendwie das habe ich überhaupt nicht gelernt. Ich habe immer so ein bisschen ein Thema mit Mathe gehabt. Bloß das Schöne war, ich war dann in der FOS, habe Pädagogik, Psychologie gemacht, habe mir gedacht, das kannst du alles auswendig lernen. Passt, schaffe ich. Und ich habe einfach mich reingeguckt, habe mit den Lehrern ein gutes Verhältnis gehabt und habe es einfach über Verständnis gemacht. Das heißt, ich habe einfach versucht, das Ganze zu verstehen. Wenn ich jetzt natürlich praktische Beispiele habe, also das heißt, ich sehe so eine Lawine, ich habe das im Kopf, ja, ich sehe, wie das funktioniert und ich habe dann die Theorie dahinter, ist das ja viel nachhaltiger. Mhm. Also das heißt, ich kann auch Menschen, die vielleicht nur die Theorie nicht verstehen, oder vor allem jetzt auch Kids, dazu ja hinbewegen, dass ich sage, okay, schau her, über das Praktische das Wissen zu erlangen und dass er dann die Theorie halt auch leichter fällt. Finde ich echt eine coole Geschichte. Also das war wünschenswert. Das müssen wir mal die Kontakte nach Kanada und nach Neuseeland weitergeben.
Ja, das wäre mal was. Gucken wir mal die Minister alle dann rüber und sagen, schaut euch das einmal an, geht's einmal wieder in die Schule, damit ihr wisst, wie hart das ist, wenn man 6 Stunden auf seinem Hintern sitzen muss. Das wäre mal gut. Schicken wir es mal rüber.
Spannend. Was gibt dir der Sport in der Natur? Also das eine, den Berg, was das für dich bedeutet, haben wir ja schon besprochen, aber was macht der Sport? Also du hast viel Skifahren, Skitouren gehen, glaube ich, du hast auch, gell? Berg gehen,
Radlfahren,
viel guter. Du hast ja von deinem Freund schon geredet, das kann einmal jeder den Finn googeln oder Instagrammen.
Ich würde übrigens ganz liebe Grüße sagen.
Ja, danke. Also Finn, hier kommt gleich die Einladung, weil jetzt helf mir schnell, ich glaube
Ridelust.de.
Genau. Einfach über Instagram mal schauen.
Yeah.
Bombastisch, ihr lacht euch kaputt, wenn ihr die Videos seht.
Ja, ich frage mich immer, woher der diese Ideen nimmt. Also ich muss mir das selber immer wegkugeln vor Lachen, weil der das so kreativ in seinem Kopf ist und so viele Videos macht. Und ganz witzige Videos, das kann man sich wirklich mal anschauen. Da lacht man eine Runde.
Ja. Aber was macht der Sport mit dir? Was gibt er da?
Energie. Er gibt mir unglaublich viel Energie. Es ist halt dieses Auspowern einfach mal, sich einmal wieder körperlich zu spüren. Und ich kann entspannt die Skitouren machen. Ich kann aber auch, das ist immer so tagesabhängig. Es ist einfach so, ich gehe an den Tag, stehe ich einfach auf und sage, hey, das ist so ein cooler Tag. Ich mag halt mal richtig rennen am Berg auf. Ich mag mich halt mal so richtig auspowern. Und das sind so Energiemomente für mich. Also das ist so, wo ich mich vollsauge. Wie ich sage, jetzt halt mal auspowern, richtig schnaufen, mal wieder die Lunge durchpusten. Und das, ich glaube, man kann es wirklich mit Energie bezeichnen, was ich mir da hole. Durchs Auspowern.
Ja, aber du hast das ja vorher gesagt, auch durch eine gesunde Mischung aus beidem.
Ja.
Schön. Ich hoffe, man kriegt das Abbild so ein bisschen von dir. Ich finde es so schön, wie vielfältig du bist. Deswegen ist das, kommen wir, glaube ich, gerade vom Hundertste ins Tausendste, weil das ist aber so schön, weil ich finde, dass das halt auch Leben ist. Ja, das ist ja nicht Leben. Nur statisch, sondern.
Nein, das ist ja Leben. Leben muss kunterbunt sein und darf kunterbunt sein. Also es gibt doch nichts Schlimmes, wenn es einfach nur so täglich in die Arbeit geht und seine Zeiten runterreißen. Nein, wir können unseren Tag, natürlich muss man aufpassen, dass man nicht zu voll packt, aber ich kann doch in der Früh aufstehen und in die Arbeit gehen. Ich kann nach der Arbeit rausgehen und sagen, so, ich habe jetzt nur 4-5 Stunden irgendwie Zeit oder es reichen ja 1-2 Stunden und kann auch einfach sagen, so, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Ich nutze das halt dann einfach und sage, jetzt gehe ich auf den Berg auf. Und dann gehe ich auch einfach. Und natürlich sind Momente dabei, wo es mir schwerer fällt, aber in dem Moment, wo ich dann sage, so, ich gehe jetzt, fängt bei mir innerlich schon das Lachen an, weil ich sage, ich habe mich überwunden, ich bin rausgegangen, ich gehe jetzt nur kurz am Berg auf oder gehe nur Runden spazieren oder hocke mich nur kurz aufs Fahrrad. Jetzt, wenn der Winter losgeht, ich kann es eh schon wieder gar nicht erwarten. Also das kitzelt schon wieder so richtig. Vor allem jetzt, wo es geschneit gehabt hat, oh Gott, da habe ich mich schon wieder so gefreut. Wenn es dann einfach nur kurz ist, dass ich dann an der Skipiste entlang aufgehe. Also es muss dann nicht einmal im freien Gelände sein, sondern einfach dieser Moment, ich darf mich bewegen, ich darf raus. Das ist halt für so einen Freigeist, für mich ist das irgendwie das ganz ein wichtiger Punkt einfach. Und wenn der Moment entsteht, dann ist einfach nur Freude, ist einfach nur Lachen dann innerlich, das war passiert. Genau.
Also pure Energie.
Pure Energie, die da entsteht.
Schön, aber das ist ja das Schöne, weil du strahlst es auch aus. Also das, du erzählst ja jetzt auch keine Story, weil da fangen die Augen zum Glänzen an.
Ja, habe ich auch gerade so ein bisschen, wie soll man sagen, Tränen in die Augen, weil das einfach mich selber wieder daran erinnert, wie kraftvoll das dann für mich ist und wie viel Energie ich dadurch einfach kriege. Und allein, wenn ich mir das dann gedanklich auch zurückhole, also ich habe jetzt halt gerade im Moment wirklich eine super coole Skitour in meinem Kopf, wo ich letztes Jahr mal gegangen bin, die mir ganz viel Kraft gegeben hat. Und das habe ich jetzt gerade wieder im Kopf. Und das ist ja das Schöne, wenn ich hinausgehe und so Momente erlebe, ich komme mir ja die gedanklich immer wieder mal zurückholen. Ich mache das auch ab und zu im Arbeitsalltag, wenn ich irgendwie schwierige Situationen habe oder gestresst bin und in der Arbeit einmal bin. Und das hat jeder einmal. Dann hole ich mir das zurück. Dann nehme ich mir mal so 5 Sekunden und sage so, oh, die Skitour, die war so toll. Und dann fahre ich schon wieder sofort runter, weil das mein positiver Verstärker ist. Und dann geht's los. Und dann kann ich wieder weiterarbeiten. Dann habe ich wieder so meine Ruhe drin und Stress weggepackt und Berg reingeholt. Und dann geht's wieder los.
Also einfach hat Zeiten in Ruhe und Stille.
Mhm. Ja, und die sind ganz wenig mittlerweile.
Ja.
Da sind wir, das ist ein toller Moment ist und eigentlich ein toller Satz ist, weil das dürfen alle uns mal wiederholen. Ja, aber das ist ja bei dir, glaube ich, nicht viel anders. Du hast ja lang Triathlon im Grunde genommen gemacht und da wirst du dir ja auch Momente gesucht haben, wo du sagst, jetzt hocke ich auf meinem Fahrrad oder lauf oder schwimm, wo deine Momente sind, oder?
Ja, es ist ganz früh oder ganz eine intensive mentale Reise natürlich gewesen, weil ich in dem Fall halt extrem früh allein war und das einfach eine sehr, sehr intensive Schule fürs Leben war. Also ich habe das ganz lang gemacht mit Kopf durch die Wand und wegschauen, bis dann damals diese Hüft-OP gekommen ist. Mhm. Und dann war es ja so, dass ich Gott sei Dank erstens mich selber hinterfragt habe, weil ich mir gedacht habe, hey, das kann nicht das Leben sein. dass du dich da selber kaputt machst und dass auch das bloß dein einziger Inhalt im Leben ist. Und das andere ist, dass mich ganz, ganz tolle Menschen da begleitet haben. Und dann ist es natürlich eine Reise, ja, irgendwo, ja, mentale Reise. Du sagst, jetzt versuchst du mal, dass du mal einfach mehr dazuhörst. Und zuhören funktioniert halt nur, wenn ich Ruhe habe, wenn ich Stille habe, weil sonst ist der Lärm von außen einfach so laut. Und dann hörst du dich halt selber oft gar nicht.
Aber was hat die, also ich muss das ja immer bewundern, gell? Also wir haben ja vorher schon mal drüber geredet, ich laufe zwar gerne in den Berg, aber so eine stupide, gerade Strecke geht bei mir gar nicht, weil einfach da mein Kopf nicht mitspielt. Wie hast du dir dann eigentlich selber immer so gedanklich auch dazu überwunden, dass du sagst, hey, ich hocke jetzt wirklich mal so 5-6 Stunden auf meinem Rad, fahre da meine Kilometer runter, genauso aber auch beim Laufen. Was hat die dazu gebracht, dass du sagst, ja, jetzt laufe ich da meine 120 Kilometer oder sowas, kein Problem. Weil ich kann dann noch 5 Kilometer schon immer auf der geraden Strecke laufen. Also was hat die da so angetrieben, dass du sagst, so vom Gedankengut einfach her, was war da dein Antrieb?
Es hat quasi zwei Hälften gegeben damals. Also der erste Antrieb war im Endeffekt Anerkennung, war ganz banale Dinge, die einfach nicht wichtig sind. Mhm. Und auch in gewisser Art und Weise, ich habe das mal in einem Podcast gesagt, eine gewisse Therapie für mich selber. Mhm. Ein gewisses Unglücklichsein mit der Situation, wo ich gerade bin, so nicht wissen, wo es hingeht im Leben. Und so eine gewisse Grundaggressivität, die dadurch entstanden ist, habe ich halt im Sport ausleben können. Und dann bejubeln die Leute noch und dann laufst du ins Stadion rein, wo auf einmal 10.000 Leute sind, dann hast du die Option, dass du damit auch Geld verdienst. Dann ist das so irgendwie so, ja, für mich war es am Anfang bezahlte Therapie so ungefähr. Und mit der OP hat sich das halt extrem verändert. Okay. Und damit halt auch einen Weg eingeleitet, wo ich schon gemerkt habe, okay, Leistungssport ist einfach eigentlich unwichtig. Also für mich geworden mit der Zeit, weil es mir wichtiger war, dass ich andere Menschen was mitgeben kann. Aber gerade dieses Thema Stille und Ruhe, das finde ich unglaublich spannend. Du hast das vorher kurz einmal angesprochen mit der Alm. Mhm. Du gehst ja öfter auf, also für unsere hochdeutschen Zuhörer, auf die Alm, also am Berg um, und arbeitest da ab und zu.
Ja, also wir haben seit jetzt pass mal auf, über 15 Jahre eine Almpacht, wo wir aber selber kein Almvieh haben. Das ist eins überhaupt von uns. Und also man muss wissen, ich bin sehr ländlich aufgewachsen. Ich bin in einem ganz kleinen Ort groß geworden, wo es vielleicht 3 Häuser gegeben hat und dafür aber 15 Bauernhöfe. Und als kleines Kind haben wir halt schon immer so diesen Blaumann von der Mama Utzon gekriegt. Und dann hat es geheißen, jetzt gehst du mal zu Rosel und Sepp. Das waren unsere Nachbarn. Und da sind wir halt dann auf dem Bauernhof eigentlich mehr oder weniger groß geworden. Also das heißt, wir haben als Kind schon mitgekriegt, wie das Leben auf dem Hof ist. Und aber auch das Arbeiten mit dem Tier und auch den Respekt gegenüber vom Tier. Weil wenn du eine Kuh einfach mal nicht so adäquat behandelst, dann zeigt sie das dir ganz klar, obwohl du ein Kind bist, gell? Ist völlig wurscht. Und da haben wir das halt schon sehr früh mitgekriegt. Und wie gesagt, wir haben seit über 15 Jahren eben bei uns am Dägernsee eine Almpacht. Und da arbeiten wir mit. Und da gehen wir auch ganz fleißig nach. Das heißt, wir setzen mal, helfen beim Zäune setzen und so Sachen. Und nachdem ja jetzt so ein Chaos in die Berg war mit dem Almvieh, wo es halt einfach mal über Nacht so einen halben Meter Schnee jetzt mal runtergehauen hat, war da oben extrem viel Chaos. Und nachdem ich das halt schon weiß, wie es halt geht mit dem Stall sauber machen, Kühe füttern und sowas, helfe ich da total gern mit, weil das Tier ist, Tier ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, sondern sie sind unglaublich dankbar, sagen wir mal so, die Kuh ist einfach unglaublich dankbar, wenn Schnee liegt und sie im Stall ist und du kommst einfach und fütterst sie einmal, gell? Es sind ganz banale Sachen und das mache ich unglaublich gern, weil das einfach eben die Ruhe da oben ist, die ich habe. Du vergisst die Zeit. Ich habe ganz selten eine Uhr an der Alm mit dabei, weil du stellst halt in der Früh auf. Meistens wär's geweckt durch die Kuhglocken, gell? Weil die haben ihre Zeiten, die sind schön brav in der Früh natürlich direkt vor deiner Almtür und geben Signal und sagen, hallo, wir sind jetzt da. Dann stehst du auf und dann ist die Morgensonne da, dann mache ich mir erst einmal immer noch einen Kaffee und dann geht's los. Und wenn nichts zum Tor ist, dann gehe ich in den Berg rein. Und wenn halt was zu tun ist und es sind ja feste Eumerer, sagt man bei uns in Bayern, also der Senner, sind Feste oben. Und wenn die aber Hilfe brauchen, dann unterstütze ich da ganz gern. Und für uns ist das halt auch selbstverständlich, dass wir da mithelfen. Weil in die Berg gibt es nichts Wichtigeres als der Zusammenhalt, dass du dir hilfst gegenseitig. Und jetzt war es halt schon echt stressig da oben, gell? Also mit dem Schnee, das war wirklich Chaos. Die haben Versorgungsflüge bei uns machen müssen, damit das Almvieh nur irgendwie ein Heu kriegt, weil es waren 3 Almen waren nicht erreichbar durch den Schnee. Und dann unterstützt du halt die Almbauern. Und dann gehst du halt einmal in den Stall rein und dann merkst du auch erst einmal, was so ein Kuhfladen an Gewicht hat, wenn du den mit dem Schubkern da so hinauspasst. Und den ersten Tag waren die Kühe echt noch so ein bisschen stressig und am zweiten Tag haben sie schon gewusst, wer ich bin. Und dann bin ich aufgegangen, habe die Almtür, also habe die Stalltür aufgemacht, dann habe ich erst einmal allen Mädels da drin einen wunderschönen guten Morgen gewünscht, weil sie das so gehört. Und dann fangen wir halt an mit der Arbeit. Super. Und das ist sehr befriedigende Arbeit und mal was anderes. Du bist einmal so ein bisschen weg von den Menschen und die Tiere sind einfach so, dass die dir in dem Moment ganz viel geben. Deswegen mache ich das. Ein bisschen Almbauer spielen.
Ja, sau gut. Aber es ist ja die Umgebung. Ist ja spannend. Du hast es gerade gesagt, gell, mit die Schneefälle, die wir da jetzt gehabt haben. Ich habe es in dem Fall einfach nur mitgekriegt, weil meine Schwiegerleute, meine Eltern, Marie und unsere Tochter und der Alex, der jetzt hier gerade auch unsere Fotos macht, er grinst schon recht. Die haben quasi, also die sind vor ein paar Wochen an Lamsenjochhütten aufgegangen. Ja. Und eine Woche drauf, also da muss man dazu sagen, ich glaube, da hat es noch 30 Grad gehabt, gell? Mhm. Und eine Woche drauf haben die da oben, waren die Leute eingesperrt, weil es so viel Schnee gehabt hat. Und ich glaube, unterhalb der Binsäume ist eine Lawine abgegangen und da sind auch Leute gestorben. Also das ist ja wirklich von heute auf morgen, gell?
Also es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass wir das haben. Also von meinem Freund, die Mama ist seit 30 Jahren auf der Alm. Die macht das seit 30 Jahren. Und ich habe die dann auch gefragt, hast du schon so viel Schnee mal gehabt? Also ich gesagt, ja, das haben wir schon öfters einmal gehabt, nur nicht ganz so viel auf einmal. Aber dass einmal im September oder einmal Ende August einmal in die Berge, bis sie schneit, das ist ganz normal. Und ich glaube, das vergessen wir oft. Das sind so in mir zwei Welten ein bisschen zusammengekracht. Also auf der einen Hinsicht habe ich halt dieses Chaos jetzt mitgekriegt, was die Almbauern haben, weil der Schnee halt so schnell gekommen ist, dass sie es nicht mehr geschafft haben, das Vieh zu sammeln und vom Berg runter zu bekommen und haben es halt einstellen müssen in den Almen hinten in den Stall und dann fliegen die Versorgungsflüge, die kämpfen da oben, dass sie das Heu irgendwie noch an den Berg ranbringen und auf der anderen Hinsicht liest du dann in der Zeitung, dass am Samstag 200 Menschen an Rosskopf Skitour gegangen sind. Da war ich schon so ein bisschen mit einem Fragezeichen. Also ich konnte es schon verstehen, dass man diese Freude hat, der Schnee ist da und ich renne jetzt da hoch. Aber auf der anderen Hinsicht muss ich doch ein bisschen dieses Bewusstsein haben, dass ich sage, oh, da oben kämpfen gerade die Almbauern, da stehen nur überall die Zäune. Ich habe die Gefahr, dass ich da reinfahre mit die Ski. Ich habe keinen Untergrund, nixen. Und ich habe dann gesagt zu jemandem, habe ich gesagt, weißt du was, ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn du deine Tourenski genommen hättest. Und das mit Hai vollbackelt hättest und das Hai die Bauern aufgetragen hättest, dann hätte ich gesagt, saustark. Da bewundert die dich.
Und der war bei dir in Behandlung, weil er sich danach einen Unterschenkel abgerissen hat, weil er im
das
Zaun
nicht, aber er war bei uns in Behandlung. Und ich habe das dann so ein bisschen, da treffen bei mir, dann machen wir so zwei Welten zusammen, weil ich konnte es total verstehen, dass man diese Freude hat, dass ich in die Bergnei gehe. Aber manchmal, und da sind wir wieder beim Bewusstsein, muss ich ein bisschen mich wieder daran schulen, was das Bewusstsein eigentlich ist. Ich muss das vielleicht auch hinterfragen, ist es jetzt schon, bloß weil er mit der Schnee ist, gerade ein cooler Moment, dass ich in die Berge reingehe, oder warte ich lieber nur ein paar Tage und lass erstmal den Schnee sacken, lass die Bauern mal eher eine Arbeit machen und so Geschichten, damit das erst einmal auch ein bisschen so einen Sicherheitsmoment wieder kriegt und für alle angenehm ist, in die Berge unterwegs zu sein. Und das mit der Binsheim habe ich ja mitgekriegt, das habe ich ja gelesen. Und der Almbauer hat die Leute ja gewarnt gehabt, dass sie nicht runtergehen sollen. Und sie haben es halt trotzdem gemacht. In dem Moment wäre es vielleicht besser gewesen, einfach mal nur 1-2 Tage auf dieser Hütte zu verharren. Und das ist, wie gesagt, da sind wir wieder so auch in dem Thema so ein bisschen drin, dieses Reflektieren, mal sich dieses bewusst machen, was ist eigentlich richtig, was ist nicht so richtig und so ein bisschen mal wieder runter zum Fahren.
Und das auch halt irgendwie, weil wir es nie gelernt kriegen, gell? Also jetzt hast du gesagt, das ist ja relativ normal. Also ich weiß das, wir haben im September auch schon noch zum Ende der Sommerferien sogar bei uns im Garten schon Schnee gehabt. Mhm. Also deswegen dann doch lieber das Kanada-Modell, dass man sagt, man geht aussehen in die Natur, schaut sich mal, oh, ah, okay, ja, du am Berg kannst heute halt ja einmal schneien und wenn, ja, dann geht das auch von jetzt auf gleich. Weil wenn das Wetter umschlägt, dann scheppert es halt mal gewaltig oder kommt halt dann einmal in der Schnee, gell?
Ja, und das ist ja das, also ist halt die Natur, gell? Mhm. Und die Natur ist halt gnadenlos. Das vergessen wir halt immer. Also wenn ich auf dem Berg gehe, ich muss vor dem Berg schon Respekt haben, gell? Weil der schüttelt mir einfach mal ganz schnell runter, weil ich bin in dem ganzen System ja nur so ein kleiner Wurm. Und das dürfen wir halt nicht vergessen. Und ich glaube, manchmal stellen wir uns da ein bisschen zu sehr drüber. Und es wäre wünschenswert, wenn da das Bewusstsein wieder käme. Und wie gesagt, da müssen wir ganz früh anfangen, da müssen wir bei den Kleinen anfangen. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, auch in unserem Beruf so, dass wir die Menschen einmal wieder beibringen, nicht nur das Bewusstsein für die Natur oder für draußen oder für die Umwelt, sondern auch das Bewusstsein für den Körper, für sich selbst, dieses Bewusstsein mal wieder zu schulen, dass sie sich auch mal wieder selber spüren. Ja, ich glaube, da haben wir viel zum Tor.
Haben wir was zum Tor. Froni, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Ich kann nicht ausschließen, dass wir uns vielleicht nochmal sehen, weil ich glaube, wir haben viele Sachen, über die wir noch ratschen können, die es auch wert sind, gehört zu werden. Mhm. Wir bauen eine Reihe mit ein, also so drei Schlussfragen, ein bisschen philosophisch. Wenn du Lust hast, gehen wir die vielleicht noch durch.
Ja, auf jeden Fall. Bin ich schon gespannt, was das jetzt ist.
Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr vielleicht einmal in die Kommentare reinschreiben, ob es für diese Rubrik zum Schluss oder für die Fragen vielleicht einen kleinen Titel habt, weil mir deren uns da echt gerade schwer, dass wir den Titel finden. Also im Endeffekt sind es jetzt gerade drei kleine philosophische Fragen zum Schluss. Was würdest du gerne mehr in deinem Leben haben?
Boah, das ist eine gute Frage. Da hast du mir jetzt erwischt, was ich gerne in meinem Leben mehr haben möchte. Eigentlich gar nicht so viel. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, so wie es ist. Ich habe ja schon viel erlebt. Ich habe schon viel gemacht, ich habe schon viel gearbeitet, ich habe schon viel aufgebaut. Und ich bin eigentlich gerade sehr zufrieden, so wie es ist. Ich habe ein sehr stabiles Umfeld, bin happy mit meiner Arbeit, bin happy, dass ich mit den Skifahrern mitgehen darf und bin da total zufrieden im Moment. Also ich brauche gar nicht mehr.
Schön.
Na, brauche ich nicht.
Aber so soll es am Ende ja sein, gell? Dieser Glück im Moment, diese Fröhlichkeit, einfach das zu genießen, was man da so macht.
Ja.
Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Einfach positiv. Dass sie sagen, die war für mich da, die hat was für mich gemacht, die hat mir geholfen. Ich habe das manchmal schon bei Patienten, ich habe, wie gesagt, in meinem Leben ja schon viele Patienten gesehen, es sind ja schon viele Patienten auch verstorben. In 20 Jahren hast du einfach viele Menschen um dich rum. Und ein Patient hat mir mal kurz, ich habe den Brief gekriegt, nachdem er verstorben ist. Er hat ihn aber geschrieben, kurz bevor er gestorben ist. Und der hat mir den geschrieben, den Brief, und hat sich bei mir darin bedankt, dass ich ihn einfach begleitet und unterstützt habe in seinem Leben.
Wow.
Und mir hat das damals innerlich sehr getroffen, also weil wir selber uns, glaube ich, manchmal gar nicht so bewusst sind, was wir eigentlich mit unserem Beruf so wirklich bewirken können. Und da habe ich mir gedacht, das hat mich riesig gefreut, dass ich dem einfach im Bewusstsein geblieben bin, als positiver Mensch, der ihn dabei unterstützt hat in seiner Gesundheit. Und das ist eigentlich sowas, wo ich mir wünschen darf, dass man so ein bisschen in Erinnerung bleibt, dass man einfach für die Menschen da war, dass man sie unterstützt hat, auch in der eigenen Familie, vielleicht auch irgendwann mal bei den eigenen Kindern, dass man sagt, die Mama war für uns da und eigentlich als positiv. Genau.
So wie Gänsehaut. Und wir haben die letzte Frage noch gar nicht gehabt.
Oh.
Na, was ist für dich ein erfülltes Leben?
Ein erfülltes Leben? Ich glaube, das kann ich noch gar nicht beantworten. Ich glaube, das ist so eine Frage, die man sich irgendwann stellt, wenn man vielleicht an seinem Lebensende angekommen ist. Weil jetzt bin ich gerade mitten im Leben und ich habe noch so viel vor mir. Also ich werde noch ganz viel erleben, dessen bin ich mir bewusst. und freue mich ja drauf. Und ich glaube, das ist so eine Frage, die ich mir mal stellen werde, wenn es eher, glaube ich, so bis sie an mein Lebensende hingeht. Und ich hoffe, dass ich da noch ganz lange Zeit dazu habe. Deswegen kann ich die Frage gerade gar nicht so bewusst beantworten.
Aber das war ja schon eine schöne Antwort. Froni, genau. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst.
Ja, ich sage auch vielen lieben Dank und ich hoffe, dass wir diese Gesprächsrunde nochmal wiederholen irgendwann. Weil ich glaube, wir haben noch einige Themen.
Ich glaube sicher dran und vor allem habe ich euch ja, oder Marie und ich, bei der ersten Folge euch erzählt, dass wir auch gewisse Specials mal aufnehmen werden. Allein da sehe ich ja schon mega viele Möglichkeiten.
Also wie gesagt, ich bin ein bunter Hund. Ich bin in vielen Bereichen unterwegs und ich würde mich freuen, wenn wir da einfach nochmal ein bisschen drüber ratschen würden.
Sehr gut. Also, ihr habt das alle gehört. Froni wird Dauergast.
Schauen wir mal.
Mindestens einmal im Jahr.
Ja.
Und dann, wie gesagt, bedanke mich jetzt nochmal von ganzem Herzen und freue mich auf die nächste Session. Aber jetzt freue ich mich erst einmal, dass du unsere erste Folge wärst.
Ja, Wahnsinn eigentlich.
Super. Froni, danke dir.
Ich sage auch danke.
Hab einen schönen Tag.
Ich wünsche dir auch. Ich werde jetzt auf den Berg gehen.
Schön. Ich arbeite noch weiter heute.
Ich habe halt frei.
Aber das ist auch schön.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.